Der Mond stand hoch über dem Regionalinstitut für ideelle und materielle Wissenschaften im unteren Nordland. Vier 15- bis 16-jährige Jungen saßen zwischen Büscheln von stacheligem Kriecholum auf einem Hügel und blickten zum Regionalinstitut hinunter und zum Mond hinauf. »Komisch«, sagte Tirin, »ich habe eigentlich noch nie gedacht.« Die anderen drei mokierten sich über diese überflüssige Information. Doch Tirin fuhr unbeirrt fort. »Ich habe noch nie daran gedacht, dass da oben auf Uras vielleicht auch Leute auf einem Hügel sitzen und zu uns, zu Anaris, hinaufblicken und sagen, »Seht, da oben ist der Mond. Unsere Erde ist ihr Mond und unser Mond ist ihre Erde.« »Wo also liegt die Wahrheit?« deklamierte Bedab und gähnte. »In dem Hügel, auf dem man zufällig sitzt«, erwiderte Tirin. Sie schauten weiter zu dem hellen, etwas verschwommenen Türkis hinauf, der, da es einen Tag nach Vollmond war, nicht ganz rund wirkte. Das Eis des Nordpols glänzte strahlend. »Das Wetter im Norden ist schön«, sagte Shevek, »sonnig. Das bräunliche Halbrund dort, das ist Ayo.« »Da liegen sie alle nackt in der Sonne«, sinnierte Quetur, »mit Edelsteinen im Bauchnabel und ohne Haare.« Sie schwiegen eine Weile. Sie waren auf den Hügel gekommen, weil sie als Männer unter sich sein wollten. Die Gegenwart weiblicher Wesen war ihnen allen unangenehm. Seit kurzem hatten sie den Eindruck, die Welt wimmle nur so von Mädchen. Wohin sie auch blickten, im Wachen oder im Schlaf, sie sahen Mädchen. Alle hatten sie schon versucht, mit Mädchen zu kopulieren. In ihrer Verzweiflung hatten einige von ihnen auch schon versucht, nicht mit Mädchen zu kopulieren. Es machte keinen Unterschied, die Mädchen waren einfach immer da. 3 Tage zuvor hatten sie in einer Vorlesung über die Geschichte der Odonia-Bewegung an einer visuellen Lektion teilgenommen, und seitdem sahen sie allesamt insgeheim die funkelnden Edelsteine in der glatten Vertiefung der eingeölten, sonnengebräunten Bäuche der Frauen vor sich. Daneben aber hatten sie auch die Leichen von Kindern gesehen. Ebenso behaart wie sie selbst, aufgestapelt, wie alte Eisenträger, steif und rußig, an einem Meeresstrand. Und Männer, die Öl über die Leichen gossen und sie in Brand steckten. »Eine Hungersnot in der Provinz Bachifeuer, in der Nation Tu«, hatte die Stimme des Kommentators dazu gesagt. »Leichen von verhungerten und an Krankheiten gestorbenen Kindern werden an den Stränden verbrannt. An den Stränden von Tius dagegen, 700 Kilometer entfernt in der Nation Ayo«, an dieser Stelle wurden die juwelengeschmückten Bauchnabel gezeigt, »liegen für den sexuellen Bedarf männlicher Angehörige der besitzenden Klasse«, hier wurde die iotische Bezeichnung verwendet, da es auf Pravik kein Äquivalent dafür gab, »zur Verfügung gehaltene Frauen den ganzen Tag im Sand, bis ihnen von Menschen der besitzlosen Klasse das Abendessen serviert wird.« Nahaufnahme des Abendessens. Geschmeidige Münder, die kauen und lächeln, glatte Hände, die nach feucht appetitlichen Delikatessen in Silberschalen greifen. Dann eine Überblendung zu dem undurchdringlichen, stumpfen Gesicht eines toten Kindes. Mit offenem Mund, leer, schwarz, trocken. Nah beieinander, hatte die ruhige Stimme dazu gesagt. Aber das Bild, das sich wie eine ölig irisierende Seifenblase in den Köpfen der Jungen festgesetzt hatte, blieb unverändert. »Wie alt sind diese Filme eigentlich?«, fragte Tirin. »Sind sie aus der Zeit vor der Besiedlung oder neu?« »Das wird nie gesagt.« »Spielt das denn eine Rolle?«, entgegnete Quetur. »Auf Uras haben sie vor der Odonischen Revolution so gelebt. Die Odonier sind ausgewandert und hierher nach Anaris gekommen. Also hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Sie treiben's immer noch genauso dort.« Er deutete auf den großen, blaugrünen Mond. »Woher weißt du das?« »Was meinst du, Tier?«, fragte Shevek. »Wenn diese Filme 150 Jahre alt sind, haben sich die Dinge auf Uras vielleicht völlig geändert. Ich will nicht behaupten, dass es so ist, aber wenn es so ist, wie sollen wir es denn erfahren? Wir fahren nicht hin, wir reden nicht mit ihnen. Es gibt keine Verständigung. In Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, wie das Leben auf Uras jetzt aussieht.« Die Leute von der PDK wissen Bescheid. Sie reden mit der Urasti-Besatzung der Frachter, die im Hafen von Anaris landen. Sie bleiben auf dem Laufenden. Das müssen sie auch, damit wir unseren Handel mit Uras aufrechterhalten können und damit wir wissen, inwieweit die eine Gefahr für uns sind. Bedabs Worte klangen vernünftig, doch Tirins Antwort war dennoch scharf. Dann ist vielleicht die PDK informiert, aber nicht wir. Informiert, sagte Quetur. Ich höre seit dem Kindergarten ständig Berichte über Uras. Ich habe keine Lust, je wieder einen Film über die widerlichen Urasti-Städte und die öligen Körper dieser Urasti zu sehen. Das ist es ja gerade, triumphierte Tirin, mit der Überlegenheit desjenigen, der nur der Logik folgt. Das Material über Uras, das Schülern und Studenten zur Verfügung steht, ist immer und überall das gleiche, abstoßend, unmoralisch, ekelhaft. Aber wenn es so schlimm war, als die Siedler auswanderten, wieso ist es dann 150 Jahre lang so weitergegangen? Wenn sie so krank waren, warum sind sie dann nicht tot? Warum ist ihre an Besitz orientierte Gesellschaftsform nicht zusammengebrochen? Wovor haben wir eigentlich Angst? Vor Ansteckung, antwortete Bedab. Sind wir denn so schwach, dass wir uns dieser geringen Gefahr nicht aussetzen könnten? Außerdem, sie können doch nicht alle krank sein. Wie ihre Gesellschaftsform auch aussehen mag, einige von ihnen müssen anständige Menschen sein. Hier gibt es doch auch ganz unterschiedliche Menschen, oder? Sind wir denn alle untadelige Odonia? Seht euch doch zum Beispiel mal diesen verrückten Pesos an. In einem kranken Organismus ist aber auch eine gesunde Zelle dem Untergang geweiht, erklärte Bedab. Ach Quatsch, mit Analogien kann man alles beweisen, das weißt du genau und überhaupt, woher wissen wir, dass ihre Gesellschaft wirklich krank ist? Bedab kaute auf seinem Daumennagel. Du willst also sagen, dass wir von der PDK und vom Syndikat für Unterrichtsmaterial im Hinblick auf Uras belogen werden? Nein, ich habe gesagt, wir wissen nur das, was man uns mitteilt. Und du weißt, was man uns mitteilt, nicht wahr? Tirins dunkles, stupsnasiges Gesicht im hellen, bläulichen Mondlicht deutlich erkennbar wandte sich ihnen zu. Quet hat es vor einer Minute gesagt, er hat's erfasst, und ihr habt es gehört. Verabscheut Uras, hasst Uras, fürchtet Uras. Warum auch nicht, fuhr Quetur auf, nachdem, wie sie uns Odonia behandelt haben. Sie haben uns schließlich ihren Mond gegeben. Ja, allerdings, damit wir ihre Profitlerstaaten nicht zerstören und an ihrer Stelle gerechte Gesellschaftsformen einführen. Und ich wette, sobald sie uns losgeworden waren, haben sie schneller denn je aufgerüstet, weil niemand mehr da war, der sie daran hinderte. Wenn wir ihnen unseren Hafen öffnen würden, glaubt ihr, sie kämen als Freunde und Brüder? 1000 Millionen von Uras gegen 20 Millionen von uns? Die würden uns ausradieren oder uns zu, wie heißt das noch, wie war dieser Ausdruck, zu Sklaven machen, damit wir in ihren Bergwerken arbeiten. Schon gut, ich sehe ein, dass es wahrscheinlich klüger ist, Uras zu fürchten. Aber warum müssen wir es dann hassen? Hass ist sinnlos. Weshalb lehrt man uns zu hassen? Könnte es sein, dass wir Uras mögen würden, wenn wir wüssten, wie es wirklich ist? Wenigstens einige von uns. Weil die PDK nicht nur verhindern will, dass ein paar von denen hierher kommen, sondern auch, dass einige von uns dorthin gehen wollen. Nach Uras? Fragte Shevek entsetzt. Sie diskutierten, weil sie gern diskutierten, weil es ihnen Spaß machte, weil sie den freien Lauf der Gedanken über die Pfade der Eventualitäten mochten und gern in Frage stellten, was nicht in Frage gestellt wurde. Sie waren intelligent, ihr Verstand war schon zu den klaren, eindeutigen Gedankengängen der Naturwissenschaften erzogen worden und sie waren 16 Jahre alt. An diesem Punkt aber hörte für Shevek der Spaß an der Diskussion auf. Genau wie er für Quetur schon viel eher aufgehört hatte. Er war verstört. »Wer würde denn je nach Uras gehen wollen?« fragte er. »Und wozu?« »Um festzustellen, wie es auf einer anderen Welt aussieht. Um zu sehen, was ein Pferd ist.« »Das ist kindisch«, entgegnete Quetur. »Es gibt auch auf anderen Sternensystemen Leben«, er umschrieb, mit einer umfassenden Geste den mondhellen Himmel. So heißt es jedenfalls. Na und? Wir hatten das Glück, hier geboren zu werden. Wenn wir besser sind als jede andere menschliche Gesellschaft, dann sollten wir diesen anderen helfen, sagte Tirin. Aber das ist verboten. Verboten? Ein nicht organisches Wort. Wer verbietet? Du externalisierst die integrierende Funktion, sagte Scheweck, der sich fasziniert von dem Gespräch vorbeugte. Ordnung ist nicht gleich Befehlen. Wir verlassen Anaris nicht, weil wir Anaris sind. Da du Tirin bist, kannst du nicht aus Tirins Haut schlüpfen. Du kannst vielleicht versuchen, ein anderer zu sein, um mal zu sehen, wie das ist, aber gelingen wird dir das nicht. Und wirst du mit Gewalt daran gehindert? Werden wir gewaltsam hier festgehalten? Mit welcher Gewalt? Mit welchen Gesetzen? Von welcher Regierung? Von welcher Polizei? Von keiner. Nur von unserer eigenen Natur, von der Tatsache, dass wir Odonia sind. Es liegt in deiner Natur, dass du Tirin bist, und es liegt in meiner Natur, Scheweck zu sein, und es liegt in unserer beider Natur, Odonia, und deswegen einander verpflichtet zu sein. Und diese Verpflichtung ist unsere Freiheit. Ihr auszuweichen würde bedeuten, die Freiheit zu verlieren. Würdest du wirklich in einer Gesellschaft leben wollen, in der du weder Verpflichtung noch Freiheit hast, keine echte Wahl also, sondern nur die falsche Welt zwischen dem Gehorsam vor dem Gesetz und dem Ungehorsam, der bestraft wird? Würdest du wirklich in einem Gefängnis leben wollen? Verdammt nochmal, nein! Kann ich nicht ausreden? Das Schlimme bei dir ist, Chef, dass du überhaupt nichts sagst und einen ganzen Waggon voller gewichtiger Argumente sammelst, die du dann alle auf einmal ablehnst, ohne einen Blick für den armen, zerquetschten Gegner, der von dieser Ladung förmlich erdrückt wird. Scheweck lehnte sich zufrieden zurück. Bedababa, ein untersetzter Typ mit kantigem Gesicht, kaute auf seinem Daumennagel und sagte, »Trotzdem, Tier hat in gewisser Weise recht. Es wäre gut zu wissen, dass wir die ganze Wahrheit über Uras wüssten.« »Aber von wem, glaubst du denn, werden wir belogen?« fragte Scheweck. Gelassen begegnete Bedab seinen Blick. »Von wem, Bruder? Von wem außer von uns selbst?« Der Schwesterplanet schien ruhig leuchtend auf sie herab. Ein schönes Beispiel für die Unwahrscheinlichkeit der Realität.